Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 205 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. November 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge.
Mit Quentin Silvestro sprechen wir über digitale Mitarbeiter auf Basis künstlicher Intelligenz.
Und in den News der Woche stellt die BaFin ihre Themen für 2025 vor. Ein BGH-Urteil geht die Kostenstrukturen von Lebensversicherungen an. Der auf Cyberversicherungen spezialisierte Assekurateur Cogitanda ist insolvent. Und die betriebliche Krankenversicherung greift weiter um sich. Aber erst...
Aus der Redaktion. Hallo zum Schmalltalk.
Hallöchen.
Wir haben heute schon wieder das Thema Altersvorsorge.
Oh nee.
Macht ja nichts. Es ist ja auch ein wichtiges Thema.
Wir blicken unserer Altersvorsorge auch gespannt entgegen.
Ja, das dauert ja noch so 30 Jahre schon.
Scheiße, ich muss bis Ende 70 arbeiten?
Möglicherweise. Wir werden es sehen, ja.
Ja, mein großer Schutzengel Hubertus Heil ist ja wahrscheinlich bald weg. Also unser großer Schutzengel, der ja immer gesagt hat, SPD hat immer gesagt, ne? Also nicht später in Rente gehen, aber das wird sich ja dann wahrscheinlich ändern.
Ja, und Rentenniveau soll gleich bleiben, aber wie das machbar ist, haben sie ja nie irgendwie gesagt. Naja, aber gesetzliche Rente ist heute gar nicht unser Thema. Nein, weil wir wissen ja auch nicht, ob wir die in 30 Jahren noch bekommen. Also lieber privat vorsorgen und da geht es nämlich darum,
uiuiui,
ob und wie man diese denn nachhaltig auch aufstellen kann.
Oh, hast du das Wort wirklich benutzt?
Tatsächlich. Dazu, ich kann auch ESG sagen, aber wir sind ja hier Deutsch und deswegen machen wir mal das Deutsch. So, nachhaltig. So. Du hast nämlich eine Heftgeschichte zum Thema geschrieben für die Ausgabe 6, die nächste Woche erscheint, am Mittwoch.
Ja, ja.
Und erzähl doch mal.
Na, da habe ich mit Leuten gesprochen, die sich mit dem Thema befassen. Mhm. Ganz liebe Grüße an Jennifer Brockerhoff in Düsseldorf und Henning Schmidt aus Oldenburg und Bastian Hopf in Coburg. Also da hatte ich ein paar Leute an der Strippe, die mir das auch erzählt haben, wie man das am besten macht. Und wo soll ich denn anfangen, Schmidt? Vorne, ne?
Naja, ist bei denen denn Nachhaltigkeit ein Thema? So aus Ihrer Beratungserfahrung, hast du das auch gefragt, ob die das irgendwie tagtäglich auf dem Tisch
haben? Nee, habe ich nicht gefragt. Okay. Nein, wir haben uns über das Wetter unterhalten.
Ja, okay. Weil ich glaube, dass es ja vielleicht bei vielen noch nicht so richtig auf der Agenda ist. Jedenfalls, wenn man so Umfragen zum Thema immer wieder glaubt.
Das ist der Knackpunkt und das ist tatsächlich die Mischung aus vielen Dingen. Und eine Erkenntnis, die sich da so ein bisschen rauskristallisiert hat und die bestätigen aber auch andere hier. Wir haben ja auch ein paar Funktionäre gefragt, hier Michael Heinz, Martin Klein und Norman Wirth. Das ist so eine Mischung aus dieser völlig bescheuerten Präferenzabfrage, die gut gemeint ist, aber wahnsinnig schlecht gemacht ist. Ein riesen Fragebogen, den will keiner machen, da will keiner durchreiten. Und der Martin Klein hat das halt sehr schön ausgedrückt. Man sollte Kunden einfach nachhaltige Produkte mit anbieten. Mhm. Und das ist das, was viele auch oder meine Gesprächspartner auch gesagt haben. Also die Kunden kommen nicht an und fragen, hast du mal eine nachhaltige Altersvorsorge? Sondern die haben einfach nichts dagegen.
Okay.
Ja, das ist dann okay. Man kann es wunderbar machen, man kann es mit anbieten. Gut, bei Jenny Brockerhoff, das ist nochmal ein Sonderfall, weil sie sich ja ausdrücklich darauf spezialisiert hat. Und Henning Schmidt auch so ein bisschen. Die haben da schon alle ein Faible für. Ja. Aber es ist nicht so, dass die Kunden von sich aus immer so fragen. Aber wenn man dann eben sagt, du Kunde, Digga, wir müssen jetzt hier diese Präferenzabfrage, das sind 30 Fragen, die können wir uns einfach mal klemmen. Aber guck mal, hier sind ein paar Fonds, die berücksichtigen das, die machen das. Und da sagt dann der Kunde zum Beispiel, ach, das ist ja interessant. Ey, erzähl mal. Genau. Und das ist eine so eine Erkenntnis. Also die haben nichts dagegen und kann man machen und finden das sogar gut.
Müssen aber halt auch angesprochen werden aufs Thema, ne?
Müssen auch angesprochen werden, genau. Und da auch viele Grüße an unsere Facebook-Freunde. Da schreiben auch viele, unterstellen uns dann immer auch so ein bisschen Polemik oder so, aber sagen eben auch so, ja, mich fragt kein Kunde danach. Hm. Das stimmt. Das ist wirklich so.
Mm. Was aber nicht heißt, dass, wenn sie es eben nicht anbieten würden, sie nicht offene Türen einrennen. Ne? Genau.
Richtig.
Das ist halt,
richtig.
Von welcher Seite man das betrachtet. Okay, also Kunde prinzipiell interessiert, wenn er darauf angesprochen wird. Und nun hast du ja mit denen auch so ein bisschen gesprochen, wie sie es denn dann so machen, wenn da einer sagte, ja, ESG finde ich gut, will ich haben. Mm. Was bieten sie denn dann so an?
Das klassische Sicherungsvermögen ist einfach immer noch sehr, sehr schwer zu durchleuchten und schwierig. Aber das sind auch alles eher moderne Berater. Mhm. Die haben natürlich dann einen großen Hang zu Fondspolicen, wie wir beide ja auch, Schmidt, ne?
Ja.
Also klassische Lebensversicherung, da habe ich nichts in der Richtung. So, das heißt, wir bewegen uns zwangsläufig auf das Thema Investmentfonds. Ob das jetzt direkt in einem einzelnen Depot ist oder in einer Fondspolice, das sind auch nochmal, das ist dann der nächste Punkt, wie man es macht. Mhm. Aber bei Fonds, da hast du eine große Anzahl Produkte und du hast auch gewisse Gütesiegel. Und da habe ich natürlich auch gefragt, ne, wonach guckt ihr denn da so? Und da gibt es ja die berühmt-berüchtigte Offenlegungsverordnung mit den, Achtung, kleiner Grammatikwitz, mit den unbestimmten Artikeln 8 und 9. Gut. Also du hast ja Artikel 6, 8 und 9 und Artikel 6, das ist so, das sind alle herkömmlichen Waschmittel.
Die konventionellen Fonds.
Die konventionellen Fonds, die herkömmlichen Fonds, die einfach alles reinnehmen und gar nicht auf ESG achten. Dann hast du aber Artikel 8, das sind die grünen Fonds und Artikel 9, das sind die dunkelgrünen Fonds. Artikel 9 Fonds müssen einen Impact haben. Das Blöde an Artikel 8 und 9 ist, es prüft keiner.
Ja, da fängt es ja schon an.
Richtig, ne? Das ist so eine Selbstdeklaration, das heißt, da kann jeder sagen, das und das ist es. Und dann wird hin und her geschubst, letztes Jahr wurden ganz viele runtergestuft. Da kannst du dich nicht so richtig, da gucken die so ein bisschen drauf, aber die sagen jetzt nicht, oh, es muss ein Artikel 9 sein. Das wird dann auch nicht passieren. Also die Jennifer Brockerhoff sitzt zum Beispiel beim Forum Nachhaltige Geldanlage, FNG. Mhm. Da sitzt die dann selbst mit drin, ist Mitglied dort. Und die sagt halt, die Siegel, das ist dann schon sehr, sehr in Ordnung. Die kann das auch beurteilen. Und dann kommen die halt mit Spezialisten um die Ecke. Investment-Spezialisten, das sind dann eben nicht die DWSs und AGIs dieser Welt, sondern das ist dann, Achtung, Triodos Asset Management. Das ist tatsächlich ÖkoWorld, weil die von Anfang an halt dabei waren. Und wer von Anfang an sagt, wir sind nachhaltig, und bei ÖkoWorld aus den 90ern, dann ist das schon durchaus recht glaubhaft. Dann ist das vor dem großen Boom gewesen. GLS Investments, Umweltbank. Und dann hatte der Henning Schmidt hatte dann noch so ein geiles Ding aus dem Ärmel gezogen von einer Vermögensverwaltung. Mehrwert heißt die. Aha. Und das Ding heißt Best of Green and Common Good. Der hat 35 Aktien, ein komprimiertes Portfolio, wie wir das nennen, oder auch ein konzentriertes Portfolio, genau, aus 10 vorgegebenen Kategorien. Also ist dann Wasser, okay. Recycling und nachhaltige Energien und so. Also wirklich ganz, ganz handverlesenes Ding. Ja, das ist wirklich der komplette Gegenentwurf zum Welt-ETF.
Den es ja aber natürlich auch gibt.
Den es auch gibt. Ne? Hans und Franz ist da drin. Und 40% sind in Mikrofinanz. Weißt du noch, was Mikrofinanz ist?
Ja. Mikrofinanz sind quasi so, also soweit ich mich erinnere, sind das, wenn du da zum Beispiel Minikredite an Frauen gibst in Afrika, die dann ihr da ihr Feld bestellen können oder sowas oder eine Nähwerkstatt aufmachen können und sowas.
Richtig.
Und die dann dazu quasi enables, wie man so schön ja auf Neudeutsch sagt, also die in die Lage bringst, dann eben für sich selber zu sorgen und das auch weiterzugeben an andere Frauen und das dann eben so einen Impact hat, dass das an mehrere weitergegeben wird und das dann die Lage der Frauen zum Beispiel dort verbessert.
Genau, Hilfe zur Selbsthilfe. Und
genau.
Da ist ja der schlaue Gedanke hin, das Risiko, dass so ein Kredit ausfällt, ist wahnsinnig breit gestreut, weil wir da über tausende Kleinstkredite reden.
Mhm.
Und diese Leute, die so einen Kleinstkredit nehmen, die sind wahnsinnig motiviert, die zurückzuzahlen. Also das gilt als recht soziale Angelegenheit und das wird wohl auch alles ganz gut gemacht. Kann ich im Detail jetzt nicht prüfen. Aber das ist da auch mit drin.
Mhm.
Und ein Teil des Gewinns wird sogar noch für wohltätige Zwecke gespendet. Also das ist wirklich ein rundum interessantes Ding, kannte ich nicht. Das Blöde ist, Triodos, GLS Investments, Umweltbank, Mehrwert, die findest du nicht in Fondspolicen. Da musst du halt gucken. ÖkoWorld indes ist in Fondpolicen enthalten, in sehr vielen oder Angeboten. Ne? Da muss man also auch wieder gucken.
Aber das nimmt ja vielleicht auch Fahrt auf, je mehr Versicherer ja auch zunehmend ihr Portfolio dann eben auf nachhaltige Fonds auch umstellen. Das ist ja im Wandel im Moment.
Die müssen es aber so ein bisschen mit reinnehmen, das stimmt schon. Genau, genau. Und dann haben wir eben noch einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden und dann bin ich auch schon fertig. Wenn man dann wirklich so eine Fondpolice nimmt, was man da immer findet, ist ein ETF auf. Und da habe ich auch gefragt, was ist denn da am besten? Da ist so der kleinste gemeinsame Nenner das SRI. Das heißt Social Responsible Investing, also sozial verantwortliches Investieren. Und da hat MSCI eine Palette. Also da wird zum Beispiel, Beispiel MSCI World, da sind ja ungefähr 1700, 1600 Aktien drin. Und der SRI ist so ein Viertel davon.
Ah ja.
Ja, ist best in class. Das heißt, alle Branchen sind nach wie vor drin, aber es sind die am unschlimmsten Finger.
Genau, die nachhaltigsten unter den Unternehmen einer Branche, ja. Was jetzt nicht heißt, dass sie besonders gut fürs Klima oder so sind. Man kann ja auch eben in der Ölindustrie dann die einfach die nachhaltigsten nehmen, aber mehr dazu auch in der Heftgeschichte. Das hast du sehr schön aufgeschlüsselt in einer Grafik, nämlich, finde ich, was es da alles für Ansätze gibt. Aber ich glaube, Best in Class ist so mit der, naja, auch am einfachsten umzusetzen wahrscheinlich, ne?
Ja. Also es gibt, das ist auch so ein Ding. Es ist ein bisschen so eine Kleinstarterei. Ja, Best in Class ist sehr, sehr weit verbreitet. Ja, da werden also Branchen nicht aussortiert, genau. Und dann werden daraus die Besten noch genommen.
Also Nachhaltigkeit light sozusagen.
Ein bisschen light.
So für Einsteiger. Bis man sich dann hochschraubt zu den richtig vollen nachhaltigen Dingen, wie eben über Mikrofinanzen oder sowas, genau.
Das ist auch wirklich die große Frage. Genau, das haben wir ja da aufgeschlüsselt. Und das ist wirklich die große Frage, was will ich eigentlich? Also nehme ich harte Ausschlusskriterien, dann lasse ich wirklich alle Schmutzfinken draußen vor oder alle Leute, die ihre Arbeiter ausbeuten, die schmeiße ich einfach raus. Und dann soll ihr Aktienkurs sehen, wo er bleibt. Das ist eine so eine Möglichkeit. Oder nehme ich die mit ins Portfolio, hole mir dadurch Stimmrechte rein und nutze die, um die Unternehmen zu beeinflussen. Das ist zum Beispiel das, was auch ÖkoWorld immer sagt, ja, wir stimmen so und so.
Ja, ist natürlich auch ein valider Ansatz, ja.
Absolut. Richtig, richtig. Aber dann musst du sie auch kaufen. Mhm. Und kannst sie nicht ausschließen. Also das sind dann solche Sachen, die schließen sich gegenseitig aus. Da muss man dann eben sagen, wo bin ich denn drauf, was finde ich denn gut?
Ja. Ja.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um ein bisschen gucken.
Und im Endeffekt kommt es dann auch eben natürlich darauf an, was der Kunde haben will. Aber so ein bisschen präsentieren sollte man ihm dann eben schon können, wie es so funktioniert und was es so für Ansätze gibt und wer da vielleicht eine Rolle spielt. Von daher sollten sich dafür Vermittler, weil es ja eben auch von der EU gewollt ist, auch dass das vorangeht bei den Anlagethemen, sollte man sich damit durchaus befassen.
Ich sag mal so, wie gesagt, Ausschlusskriterien, nur indem ich die Augen zumache, ist das Problem ja nicht weg.
Das stimmt, ja.
Deswegen finde ich das mindestens wichtig, dass man Stimmrechte nutzt. Mhm. Ja, das heißt, und das ist auch was ich der ETF-Industrie vorwerfe, die nutzen im großen Stil die Stimmrechte nicht. Die haben eine wahnsinnige Macht auf Unternehmen, indem sie große Teile der Unternehmen inzwischen besitzen. Da liegen ja Billionen in ETFs. Und vielen ist das wurscht, was mit den Stimmrechten passiert. Oder die gucken halt wirklich nur auf den Gewinn und so. Ich denke schon, dass man da was gucken sollte.
Genau.
Das war das Wort zum Sonntag.
Und wie gehen Sie das denn in Ihrem Alltag an? Wenn Sie uns mal berichten wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an.
Redaktion.
Ein Satz verpasst.
Ich hab meinen Text verpasst.
Klassiker.
Okay, warte mal noch. Also, spulen wir mal kurz zurück. Wie war das doch gleich?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an.
redaktion@pfefferminzia.de.
Im Gespräch.
Einer der vielen Vorteile, mit der Bahn zu fahren, ist jener, dass man da so spannende Leute trifft. Zum Beispiel Quentin Silvestro auf dem Weg zur DKM in Dortmund. Der saß neben mir. Quentin arbeitet bei einem Tech-Unternehmen namens Beam AI und stellt her oder vermittelt künstliche Mitarbeiter. Und zwar auf Basis künstlicher Intelligenz. Auch die Versicherungsbranche ist sehr daran interessiert. Auch wenn sie noch recht vorsichtig ist, aber es ist ja die Versicherungsbranche. Also wie funktioniert denn so ein KI-Kollege? Was kann er? Muss man ihn anlernen? Und was ist, wenn er mal Fehler begeht? Fragen wir mal Quentin Silvestro. Hallo Quentin, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Moin, moin, freut mich hier zu sein.
Du, Quentin, wir haben uns ja damals im ICE schon so ein bisschen unterhalten. Das Unternehmen, für das du unterwegs bist, ist Beam AI. Erzähl doch mal, was ihr macht und woran ihr gerade arbeitet.
Ja, yes, super. Begegnung im ICE war super und spontan. Freut mich, dass ich davon jetzt hier gelandet bin. Also Beam AI, wir sagen, wir bauen irgendwie die Zukunft der Automatisierung für Enterprise und alles, was irgendwie darunter läuft, insbesondere in Financial Services, dazu zähle ich auch Versicherungen und auch andere irgendwie Industrien. Was meine ich, wenn ich sage, die Zukunft der Automatisierung? Was wir bauen, sind sogenannte AI Agents, eigentlich menschenähnliche Mitarbeitende, die man sich in seine Organisation reinholen kann und einen bestimmten Job to be done gibt. Das heißt, hey, du bist jetzt irgendwie der Michael, deine Aufgaben sind es, Customer Service Aufgaben zu bearbeiten, und dann machst du das bitte immer und immer wieder auf Basis von der Prozessbeschreibung oder wie wir sagen, SOP, Standard Operating Procedure. Mach es bitte immer wieder. Eigentlich wie so ein kleiner Praktikant, der reinkommt, der lernt dann ganz viel und nach ein paar Wochen ist er irgendwann so ein vollwertiger Mitarbeiter. Also das so in a nutshell.
Ja, was sind denn das für Mitarbeiter, die bei Versicherungen antreten? Was machen die?
Also es variiert wirklich von bis. Also wir sagen, die Jobfelder, in die die gut reinpassen, sind entweder Front- oder Backoffice-related. Also wenn du die Versicherungswertschöpfungskette hast, gibt es für uns, wie wir das sehen, eigentlich immer so ein einschneidendes Ereignis. Das ist dann die Versicherungsentscheidung. Und alles, was davor passiert, also sei es jetzt irgendwie ein Underwriting, also wirklich alle Daten zu aggregieren, um eine vollwertige Versicherungsentscheidung zu treffen, davor im ersten Kontakt mit Kunden, die Kunden zu validieren, zu qualifizieren, solche Art von kleine Helfer-Copy-Paste-Aufgaben vor der Versicherungsentscheidung oder halt im After-Sales, ab dem Moment, wo versichert wurde. Dann gibt es natürlich den ganz großen Bucket von Claims, also wirklich irgendwie Schadensbeanspruchungen oder hey, ich bin jetzt irgendwie beim Doktor gewesen, ich brauche mal eine Rückzahlung, oder bis hin zu ganz banalen Customer Service Requests, wie was ist denn mein Login für eure App? Also eigentlich across der Wertschöpfungskette diese kleinen nervigen, repetitiven, manuellen Aufgaben, wo Menschen aktuell sehr viel Zeit drauf verbringen.
Und woran sind die Versicherer am stärksten interessiert? Also welcher Teil der Wertschöpfungskette?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir für uns auch kontinuierlich immer noch iterieren und nicht wirklich wissen, ob wir die Antwort darauf gefunden haben. Es ist schwierig, weil Versicherungsbranche an sich ist ja würde ich behaupten, sehr doch noch traditionell und irgendwie old-fashioned, und du hast dann so ein, zwei Early Adopter, die dann Lust haben, mal was auszuprobieren, und die wollen dann auch mit dir reden. Was wir gemerkt haben, was schwierig ist, ist alles, was irgendwie nah am Umsatz ist oder nah am Core des Versicherungsapparats. Das heißt, wirklich umsatztreibende Entscheidungen, wo du einen starken Umsatz- oder Kosteneffekt hast. Es sind eigentlich eher diese nervigen Aufgaben, die einfach nur unnötige menschliche Arbeit verursachen. Das heißt, genau die, die ich gerade entschlossen habe. Das heißt, wirklich stark umsatzeinwirkende Aufgaben sind es jetzt nicht, aber eher so diese typischen kleinen Helferlein.
Okay, jetzt, wenn ein Praktikant reinkommt, dann ist es meistens ein junger Mensch, und dann sagt man, so, guck mal, setz dich da mal hin, schnapp dir mal einen Kaffee und dann, weiß ich nicht, kopierst du oder irgend sowas. Aber wie kann ich mir denn einen AI-Agent eigentlich vorstellen? Also ist es ein Programm, was dann eingebaut wird, oder ist es ein Kasten, der da rangeschraubt wird? Was ist denn das eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich benutze immer diesen Praktikantenvergleich, weil es für die Leute extrem greifbar ist, dann sofort zu verstehen, was ist jetzt irgendwie. Und das erklärt auch eigentlich ganz gut, was es ist. Also wenn man sich einen Agent anguckt, ist das eigentlich nur eine lose Hülle, die Umgebung wahrnimmt, auf Basis dieser Umgebung eine Entscheidung trifft und sie dann ausführt. Also im ganz kleinsten Sinne kannst du es dir auch vorstellen, dass dein Staubsaugroboter, der zu Hause nicht die Treppe runterfährt, ein Agent ist, weil er zum Beispiel seine Umgebung wahrnimmt. Er versteht, da ist jetzt eine Treppe, die ich nicht runterfahren sollte. Und dann mache ich das auch nicht. Und genauso kannst du dir so einen Agent auch vorstellen. Das ist eigentlich das, was wir gebaut haben, es ist teilweise powered by LLMs, aber das größere Ganze ist eigentlich ein agentisches Framework, das ähnlich wie ein Mensch planen kann und ausführen kann auf das, was es irgendwie aus der Umgebung wahrnimmt, was jetzt in dem Fall des Staubsaugerroboters halt die Treppe ist.
Hat es dann also Augen oder so? Oder ist es ein Kopf? Oder?
Naja, es ist eigentlich, hat es mehrere Layer. Wir sagen dann immer so ein bisschen wie das menschliche Gehirn. Also du hast irgendwie Memory, da sind dann Kontextinformationen drin gespeichert, die dieser Agent wissen muss. Dann hat er irgendwie eine Entity oder eine Hülle, aus der er Sachen ausführen kann. Im Kern ist es natürlich unsere Cloud-Software, wo du anfangen kannst, diese Agents zu bauen. Das heißt, du hast quasi stellt sie vor wie eine große Prozesskette und diese Prozesskette ist quasi der Agent und er kann da drin gewisse Aufgaben ausführen.
Okay. Und dann treten die an. Sind die dann, also sind das fertig ausgebildete Kollegen oder lernen die noch dazu, müssen die sich reinarbeiten sozusagen?
Ja, das ist wieder zurück zu unserem Praktikantenvergleich, deswegen passt der wirklich sehr gut. Also ich wohne jetzt in Hamburg, hier gibt es mehrere gute Business-Unis oder generell irgendwie Unis, wo du dir Praktis oder Werkstätten herholen kannst und genauso musst du es dir auch mit einem Agent vorstellen. Der kommt mit Universitätswissen, also der hat das vielleicht irgendwie mal gelernt und hat ein grobes Gerüst an Wissen, was er nutzen kann. Das ist größtenteils das Wissen der LLMs, die im Hintergrund laufen. Das heißt, diesen, ich nenne ihn jetzt mal doofen Prakti, der nur Uniwissen hat, musst du beibringen, dein Businesswissen anzunehmen. Und das machst du über so iterative Schleifen. Das heißt, wenn man mit uns jetzt irgendwie anfängt zu arbeiten und so einen Agent haben möchte, dann ist das eigentlich ein Projekt von so 4 bis 8 Wochen, wo wir gemeinsam erstmal den Agent bauen. Das heißt, wir definieren, was er eigentlich machen soll, was ist seine Aufgabe, was ist die Prozesskette und welche Schritte muss er mit welchen Integrationen irgendwie wie ausführen. Und dann geht's eigentlich über so einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen darum, ihn wirklich zu trainieren. Und das heißt, wir nehmen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf Claims gucken, weil das ein einfacher Use Case ist.
Also Schadenmeldungen.
Genau, Schadenmeldungen, sorry. Nimmst du die letzten 100 Schadenmeldungen und guckst dir an, wie hat der Mensch diese bearbeitet. Das heißt, du definierst eigentlich das bestmögliche Outcome des Menschen, also goldener Standard. Und dann trainieren und iterieren wir den Agent mit seinem Output immer wieder dahin. Das heißt, du gibst ihm dann genau die gleichen 100, die der Mensch gemacht hat und guckst, was dabei rauskommt. Ich meine, wenn du mal mit ChatGPT rumgespielt hast, dann weißt du ja ungefähr, dass diese Outputs, die da rauskommen, können manchmal ganz gut sein, manchmal aber halt auch irgendwie noch nicht ganz so gut. Und das heißt, es geht darum, ihn gezielt halt zu sagen oder zu trainieren dahin, dass er das macht, was der Mensch eigentlich auch machen würde. Also das Ziel ist dann quasi Human Level Performance und das schaffen wir mit unseren Kunden eigentlich auch relativ gut.
Du hast mehrfach den Begriff LLM benutzt. Was ist das?
Ein Large Language Model. Das sind eigentlich die großen Foundational Modelle, die hinter OpenAI's ChatGPT oder irgendwie Anthropic's Claude, also diese großen Sprachmodelle, die vor 2, 2,5 Jahren bekannt geworden sind.
Du sagst ja, dass ich nenne ihn jetzt mal der digitale Agent, soll ja menschenähnlich arbeiten. Jetzt hat ein Mensch auch mal einen schlechten Tag oder mal einen Kater oder irgend sowas. Wie viel Zufall gibt es in künstlicher Intelligenzarbeit? Oder ist es wirklich echt berechenbar und wiederholbar, was da rauskommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bevor ich zu der komme, kurz einen Kommentar zu dem, was du davor gesagt hast. Menschen haben manchmal einen schlechten Tag und Kater. Das ist halt natürlich ein enormer Vorteil, weil die Dinger nicht, die wollen keinen Urlaub, die werden nicht krank, die arbeiten 24/7. Und im Idealfall at human level performance, also menschenähnlicher Genauigkeit oder Ausführung. Das ist schon mal extrem cool. Und dann zu der zweiten Frage, wie zufällig oder wie genau messbar oder skalierbar auch sind diese Outputs? Also genau das ist unsere Aufgabe im Rahmen des Projekts halt zu gewährleisten. Es geht so ein bisschen zurück in die Antwort davor, dass du diesen goldenen Standard hast. Das ist dann quasi das bestmögliche Outcome. Und im Hintergrund können wir genau messen, wie gut der Agent gerade performt gegen diesen bestmöglichen Output. Das ist dann eine Prozentzahl. Und der startet vielleicht so bei, nehmen wir jetzt mal konservativ, so 70-80% an. Und über iteratives Feedback, der, jetzt wird es ein bisschen technisch, Prompts im Hintergrund, also eigentlich die Eingabe in das LLM-Modell im Hintergrund, wenn du die kannst du relativ gut, jetzt wird es wieder technischer, Prompt Engineering, das heißt also letztendlich, wie du diese Prompts reinschreibst, vergleichbar in ChatGPT, die kannst du relativ gut iterieren und dann auch messen, wie genau der Agent performt. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Dinge sind am Anfang, würde ich behaupten, sehr ungenau, aber genau im Rahmen eines Projekts, ähnlich wie ein Praktikant halt ein paar Wochen braucht, bis er wirklich gut zuverlässige Arbeit liefert, kann man ihn dahin kriegen. Und das ist eigentlich irgendwie unsere Aufgabe. Und das funktioniert auch at scale. Also irgendwie unser größter Kunde läuft, da laufen halt irgendwie mehrere Tausende von diesen Tasks die Woche darüber. Und da laufen wir so mit 98% Processing, also im Sinne von Durchlaufquote oder Tickets, die er wirklich bearbeitet hat. Und auf jeden Fall immer, um jetzt konservativ zu sein, über 90% Accuracy, also Genauigkeit.
Muss dann trotzdem sich noch jemand um den Kollegen kümmern oder kann man den machen lassen?
Das ist, würde ich behaupten, eher so eine Business-Entscheidung, wie man es machen will. Also viele vertrauen dem Ganzen am Anfang noch nicht so ganz.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist also gerade, jetzt lachst du gleich wieder, aber konservative Branche, da ist man vielleicht ein bisschen risikoavers, was so neue Sachen angeht. Also was wir dann insbesondere mit Kunden machen, die ein bisschen zurückhaltender sind oder eigentlich mit fast jedem ist, dass du so ein Human-in-the-Loop-Step quasi einbaust. Das heißt, Human in the Loop, quasi der Mensch irgendwie mit im Prozess eingebunden, der muss es dann final noch einmal freigeben. Beispiel, du hast einen Prozess, wo am Ende eine E-Mail rausgehen soll. Das heißt, der Agent kriegt eine E-Mail rein, er versteht, was damit gemacht werden muss, macht irgendwas im Hintergrund und auf Basis des Outputs, was im Hintergrund passiert, antwortet er dem Kunden zurück. Und bevor diese E-Mail-Antwort jetzt rausgeht, kannst du immer den Menschen irgendwie damit reinholen und sagen, hey, diese Antwort liegt halt bei dir bei Outlook im Entwurf irgendwie drin, im Entwurfsordner. Schau bitte noch einmal drüber, bevor du ihn raussendest. Und genau das sind dann so Mechanismen, die du einbauen kannst, um Vertrauen zu wecken. Ehrlich gesagt, nach ein paar Wochen bis Monaten ist das Vertrauen auch da und dann lassen die meisten das im Hintergrund einfach durchlaufen. Und du hast auch pro Output immer so einen Confidence Score, also so einen Genauigkeitsgrad oder Sicherheitsgrad, wie sicher der Agent sich jetzt gerade ist, dass das, was er gemacht hat, richtig ist. Und du kannst auch da so Hürden einstellen, dass theoretisch alles unter 95% Sicherheit, da muss der Mensch halt nochmal ran. Sodass du eigentlich, unsere große Vision ist letztendlich, dass du die Zukunft einer Organisation sieht nicht mehr so aus, dass du Menschen hast, die hierarchisch unter Menschen arbeiten, sondern eigentlich eher einige wenige Menschen, die diese Agents für sich nutzen und orchestrieren, um halt diese repetitiven manuellen Aufgaben für sie zu machen. Und ihnen die Zeit gibt, sich eigentlich auf das zu konzentrieren, was wirklich wertschöpfend ist. Und dann kannst du halt, wenn du dir jetzt 1000 Schadenmeldungen anguckst, sind vielleicht 900 davon super easy und einfach. Die könnte auch der Prakti machen. Und dann soll der Mensch sich vielleicht doch lieber auf die 100 konzentrieren, die wirklich eine menschliche Interaktion erfordern.
Da sind wir wieder wie beim Praktikanten, ne? Also am Anfang guckt man auch so ein bisschen drauf, was der macht. Und irgendwann lässt man ihn dann machen, wenn er sich sicher ist, ne?
Exakt.
Wie weit verbreitet ist denn sowas schon in der Versicherungsbranche?
Das ist wiederum schwierig. Also ich meine, das, was wir machen, wir sind da sicherlich nicht mit irgendwie alleine. Also das beruht alles irgendwie von einem wissenschaftlichen Paper, was vor 2,5 Jahren irgendwie rausgekommen ist. Und da gab es auch andere Teams, die halt angefangen haben, bei Agent zu bauen. Ich würde behaupten, insbesondere in der Versicherungsbranche ist es noch relativ neu. Also du hast irgendwie traditionelle Automatisierungssoftware. Das ist dann meistens Robotic Process Automation, also roboterähnliches Verhalten. Das sind immer sehr lineare und starre Flows. Sowas hast du. Und wir bauen eigentlich quasi die nächste Welle von diesen Automatisierungstools. Und von dem, was wir so in der Versicherungswelt mitkriegen, gibt es ein, zwei Wettbewerber, die sich dann sehr vertikal auf einen Use Case fokussieren. Also du hast halt zum Beispiel einen Provider aus Deutschland, die machen dann nur Claims. Und es gibt welche, die machen nur Customer Service oder welche, die machen nur Datenaggregation für Underwriting. Wir machen halt horizontal. Und das ist eine bewusste Entscheidung und wir glauben sehr stark daran, dass das letztendlich der Key ist oder der Schlüssel zum Gewinn. Aber um deine Frage jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, deine Frage zu beantworten, es ist noch relativ frisch.
Bei solchen digitalen Mitarbeitern, wie steht es dann um die Haftung? Sollte der tatsächlich mal Mist bauen oder wie groß ist die Gefahr, dass der Mist baut? Und die zweite Frage ist, wer haftet dann?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen befassen müssen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Mist baut? Ich glaube, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Praktikant Mist baut?
Hoch?
Ja, also eben am Anfang hoch. Und ich glaube, mittlerweile würde ich fast so weit gehen, das ist natürlich eine subjektive Meinung, dass ich der Maschine im Output mehr traue als irgendwie dem Menschen, der sich das erste Mal damit befasst. Weil diese unheimliche Menge an Wissen, den halt einfach immer schlagen wird, meiner Meinung nach. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht? Ich werde dir jetzt keine Zahlen nennen, aber ich behaupte, mit dem, was wir tun, es ist, wenn du es richtig aufsetzt, relativ unwahrscheinlich und unwahrscheinlicher, als wenn der Prakti einen Fehler macht. Und die zweite Frage war mit der Haftung, ja, ich meine, was passiert, wenn dein Prakti irgendwie einen Fehler macht und am Ende wird gehaftet? Dann haftet auch der Versicherer an sich. Und ich meine, der Praktikant hat auch keine volle Durchschlagshaftung. Das heißt, bei uns ist klassisches B2B-Agreement und das ist auf jeden Fall alles geregelt. Im Regelfall steht der Versicherer für das, was er nutzt, ein und der Kunde hinten raus weiß ja eigentlich auch nicht, dass da irgendwie ein Agent sitzt, anstatt der Praktikant. Also ist sicherlich irgendwie eine schwierige Frage, die man auch gerne Case by Case in so einer Einzelfallentscheidung dann betrachten muss. Ich glaube, es gab jetzt auch noch keinen Gerichtsbeschluss oder irgendwie, wo irgendwas schlimm schiefgegangen ist, weil das halt so neu ist. Also sicherlich auch ein Thema, wo wir uns noch...
Es wird noch kommen, ne?
Ja, genau. Sicherlich ein Thema, wo wir uns noch genauer mit befassen müssen.
Dann ist die Zeit schon ganz gut vorangeschritten. Ich habe tatsächlich nur noch zwei Fragen.
Schieß los.
Auf dem Weg zur DKM haben wir uns ja kennengelernt.
Richtig.
Was war denn die häufigste Frage, die dir auf der DKM gestellt wurde?
Das ist eigentlich immer die gleiche und es geht immer um irgendwie, was passiert mit den Daten und wie sicher ist das und wo wird das gehostet und...
Ja, was passiert da mit den Daten und wie sicher ist denn das?
Ja, ja, das meiste ist, die fragen dann ja, okay, da ist irgendwie OpenAI, also der Hersteller von ChatGPT sitzt natürlich in Amerika hinter, gehen die Daten dann nach Amerika, das sind alles so Fragen, die du kriegst. Meine Antwort darauf ist eigentlich relativ kurz und knackig. Es gibt mehrere Versionen, das für den Kunden so datensicher wie er es braucht zu machen. Das heißt, wir arbeiten irgendwie teilweise schon mit DAX-konzernartigen Unternehmen zusammen. Da sind wir diesen ganzen Prozess irgendwie gegangen. Das heißt, entweder geht es darum, wo du das dann hostest bzw. deployst. Also es ist ein Cloud-Service. Wir können das bei uns sicher auf unserer privaten Instanz hosten, alles in Europa. Oder die meisten es wollen halt in der Cloud-Instanz des Kunden. Das heißt, alles ist quasi eine komplette Kopie unseres Produkts in deren Cloud-Infrastruktur reingelegt und es wird auch sichergestellt, dass alles dort irgendwie läuft. Das heißt, einerseits ist die Frage so, wo, wie wird das jetzt, sagen dann deployed, also im Sinne von, wo wird das jetzt gehostet? Und natürlich die Zertifizierung. Also wir sind irgendwie ISO, DSGVO, als auch, wenn du jetzt mit amerikanischen Kunden arbeitest, SOC 2 oder SOC2 compliant. Das heißt, gar kein Problem und eigentlich kriegen wir alle Datenschutzfragen relativ zackig aus dem Weg geräumt.
Das ist eine schöne Antwort. Dann habe ich tatsächlich nur noch eine Frage. Du bist ja bei einem Technikkonzern, hast mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wie technikversessen bist du privat? Also bist du dann der komplette Gegenentwurf oder bist du da auch so technisch ausgeprägt, sagen wir mal?
Ich finde es erstmal lustig, dass du Konzern sagst. Konzern sind wir noch nicht ganz, aber auf dem besten Weg darin. Wie technikaffin bin ich selber? Also ich selber gar nicht so krass in diese absolute Automatisierungsschiene. Natürlich nutze ich irgendwie alle Sprachmodelle selber und spiele damit rum und generiere meine Texte. Ich bin ein krasser Productivity-Fan. Also wenn du mir jetzt irgendwie mit dem neuen E-Mail-Tool kommst, wo du noch schneller irgendwie deine E-Mails sortieren kannst oder Kalender oder was weiß ich, da bin ich total, total drin. Aber tatsächlich zeichnet sich dann doch ab, dass man im Privatleben dann vielleicht mal einen Schritt zurücknimmt und dann doch Sachen noch traditionell macht. Was, glaube ich, auch okay ist, um irgendwie ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Dann würde ich sagen, dann belassen wir es jetzt mal dabei. Ich danke dir, lieber Quentin, für die Auskünfte und bin gespannt, was da alles noch auf uns zukommt und was alles machbar ist.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Viele Grüße.
Die News der Woche. Die Finanzaufsicht BaFin lässt durchblicken, welche Schwerpunkt sie im kommenden Jahr für die Versicherungsbranche setzen will. Wir wollen die Zukunftsfähigkeit und die Stabilität der Versicherer stärken und die Wohlverhaltensaufsicht weiterentwickeln, sagt Versicherungsaufseherin Julia Wiens in einer Rede auf der 13. Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht. In ihrem Vortrag setzt sie folgende Themen, die sie höchstwahrscheinlich umtreiben werden. Erstens, wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle. Zweitens, Stressresistenz gegenüber schwierigen Kapitalmärkten. Drittens, ein leistungsstarkes Risikomanagement. Viertens, angemessene Unternehmensführung, also Governance-Schiene. Und fünftens, moderne Informationstechnologie, kurz IT.
Wiens wiederholt ihre schon mehrmals getroffene Feststellung, nämlich, dass die Versicherungsbranche insgesamt solide dasteht. Allerdings verbunden mit einem großen Noch. Denn die wirtschaftliche Entwicklung bezeichnet sie als unsicher, die geopolitischen Risiken als hoch. Hinzu kommen wachsende Gefahren für die IT durch verstärkte Cyberangriffe. Weshalb sie ankündigt, deshalb werden wir im neuen Jahr eine Reihe von Themen angehen, um die Zukunftsfähigkeit und Stabilität der Versicherer zu stärken. Zusätzlich zur Versicherungsaufsicht will sich die BaFin 2025 auch mit drei wichtigen Regulierungsvorhaben befassen. Erstens, laufende Überprüfung von Solvency II. Zweitens, die neue Richtlinie, wie man Versicherungsunternehmen saniert und abwickelt. Und drittens, die Verordnung über künstliche Intelligenz.
Und am Ende will sie den Versicherungsunternehmen helfen, indem sie deren administrativen Aufwand senkt. Sprich, sie will Bürokratie abbauen. Nur ist das nicht immer so leicht, was man auch bei der BaFin weiß natürlich. Nichtsdestotrotz werden wir weiter daran arbeiten, den administrativen Aufwand zu senken, auch wenn es dafür einen langen Atem braucht. Bürokratieabbau bleibt auf unserer Agenda, verspricht Julia Wiens. Das ist ja mal eine gute Aussicht.
Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs, kurz BGH, stellt beliebte Kostenstrukturen bei Lebensversicherungen in Frage. Dabei geht es darum, wie der Rückkaufswert einer Police kalkuliert wird. Lebensversicherer müssen ihre verkaufsoffenen Tarife nun anpassen.
Aber von vorn. Was hält der BGH eigentlich für unzulässig? Zahlreiche Lebensversicherungsprodukte beinhalten Abschlusskosten in Höhe von 25 Promille der Beitragssumme, die über die ersten 5 Jahre verteilt werden. Und darüber hinaus noch weitere Kosten. Diese nutzen Versicherer beispielsweise, um weitere Abschlusskosten zu finanzieren. Sie erheben diese Kosten bisher über die gesamte Beitragszahlungsdauer und nicht erst ab dem 6. Jahr.
Das geht so nicht, urteilt der BGH am 18. September. Versicherer dürfen bei Verträgen gegen laufende Beiträge solche Kosten bei der Kalkulation der Rückkaufswerte und den darauf aufbauenden beitragsfreien Leistungen nicht berücksichtigen. Das Urteil wirkt sich damit auch darauf aus, wie Anbieter künftig neue Tarife kalkulieren und bringt neue Risiken für Tarife im Bestand.
Zu diesem Ergebnis kommen zumindest die Experten der Gesellschaft für Finanz- und Aktuarwissenschaften, kurz IFA, aus Ulm. Aus Sicht der IFA-Experten sollten Lebensversicherer daher folgendermaßen reagieren. Erstens, für verkaufsoffene Produkte sollten sie eine pragmatische Lösung anstreben. Diese sollte die Anforderungen des BGH-Urteils komplett umsetzen. Außerdem sollte sie so gestaltet sein, dass Versicherer sie mit möglichst geringem Aufwand rasch in existierende IT-Strukturen umsetzen können. Zweitens, für das Neugeschäft sollten Lebensversicherer außerdem prüfen, ob sie eine von dieser pragmatischen Lösung abweichende langfristige Lösung benötigen. Wenn sie die Anforderungen an Profitabilität, Break-Even und Co. besser erfüllt, aber komplexer in der Umsetzung ist, sollten Versicherer sie daher erst zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen.
Die Frage, ob in der Vergangenheit abgeschlossene Verträge hiervon betroffen sein könnten, ist derzeit noch unklar. Grundsätzlich wären auch dann nur Rückkaufswerte von Verträgen betroffen, die in den vergangenen 5 Jahren abgeschlossen wurden. Diese müssten Versicherer dann überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Die Experten des IFA führen derzeit laut eigenen Angaben Diskussionen mit mehreren Lebensversicherern, um Handlungsalternativen zu sammeln und zu bewerten.
Der auf Cyberversicherungen spezialisierte Assekurateur Cogitanda hat einen Insolvenzantrag eingereicht. Das hat das Unternehmen auf Anfrage von Pfefferminzia bestätigt. Demnach habe der Vorstand der Cogitanda Data Protect beschlossen, O-Ton, für die Gesellschaft Insolvenz zu beantragen, da keine positive Fortführungsprognose bestehe.
Man habe bereits Kontakt zu den Risikoträgern aufgenommen, heißt es weiter. Man wolle die weitere Zusammenarbeit koordinieren und klären, wie die Vertragsbestände abzuwickeln sind. Über das weitere Vorgehen wolle man Geschäftspartner und Kunden schnellstmöglich informieren.
Außerdem heißt es in der Stellungnahme, bis dahin bittet der Vorstand um Geduld, damit der weitere Geschäftsbetrieb ungehindert fortgeführt werden kann. Die gesamte Bearbeitung von Verträgen und Schadensfällen ist bis auf Weiteres sichergestellt.
Es ist der vorläufige Höhepunkt in einem ohnehin schwierigen Jahr. So war etwa vor einem Jahr bekannt geworden, dass Firmengründer Jörg Welder verstorben war. Dann veränderte Cogitanda Verhalten und Vergütung gegenüber Maklern, was einen Konflikt mit der Interessengemeinschaft deutscher Versicherungsmakler auslöste.
Zum 30. Juni 2024 haben über 47.000 Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV, oder Pflegeversicherung angeboten. Das sind fast 20% mehr als zum Jahresende 2023. Zu diesen Erkenntnissen kommt der PKV-Verband. Er hat in dieser Zahl nur jene Arbeitgeber berücksichtigt, die Beiträge für ihre Mitarbeitenden vollständig tragen. Zum Halbjahr 2024 hatten über 2,3 Millionen Personen eine solche betriebliche Absicherung, darunter 461.600 eine betriebliche Pflegeversicherung.
Für Unternehmen zählt das Angebot einer zusätzlichen Gesundheitsvorsorge aus Sicht des Verbands zu den wichtigsten Zusatzleistungen für ihre Angestellten. Laut einer Umfrage aus dem November 2023 ist für rund 45% der Befragten eine BKV wichtiger als andere Firmenextras wie Tickets für den Personennahverkehr oder Mobiltelefone. Laut der Umfrage ist die betriebliche Krankenversicherung sogar jedem 4. Arbeitnehmer wichtiger als eine Gehaltserhöhung. Besonders hoch ist die Zustimmung in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen. Und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.